herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Ja, und heute kann man mal sagen, long time no see. Ich darf ganz herzlich im Studio Hank begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Yeah.
It's a long time. Das letzte, was wir zusammen gemacht haben, war Roxy Music.
Ich glaube, das war so, ja. Ich bin sogar ziemlich sicher. Ja, freut mich natürlich auch, wieder hier zu sein in den weitläufigen Studios.
Hast du es aus Jamaika hergefunden, ja?
Ja, ich war ja diesmal nicht auf Jamaika.
Ach so.
Ich war im Nordpolarkreis.
Das ist ein Alternativprogramm.
Weil es mir hier zu warm war.
Ja.
Ja, hab dann da ein bisschen mit Eisbären gekuschelt. Das war schön. Ja, und jetzt bin ich zurück und dachte mir, fragst du doch mal den Raoul, ob wir nicht mal wieder eine Sendung machen.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wird es denn heute kalt oder heiß?
Dunkel und düster.
Mm.
Ja, ja.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe dir was mitgebracht und zwar möchte ich heute im weitesten Sinne über Filmmusik mit dir sprechen. Und zwar in Bezug auf die Filme von einem Regisseur, den ich sehr schätze, der auch dieses Jahr leider verstorben ist. Und zwar geht es um David Lynch.
Oh ja.
Und ich habe seine Filme beziehungsweise Serien, glaube ich, alle gesehen und bin großer Fan davon. Und was diese Filme auch eben auszeichnet, ist ihr einfach ihr Sounddesign. Also David Lynch ist ja selbst auch beschäftigt gewesen mit Musik für seine Filme und hat da einiges beigetragen. Aber was er besonders gut kann, ist einfach gewisse Sourcen, also Musik, Fremdmusik einzusetzen und damit die Stimmung seiner Filme und der Filmszenen einfach genial zu unterstreichen. Und da habe ich einfach mal aus einigen seiner Filme ein bisschen was an Musik mitgebracht.
Danke, vielen Dank. Schönes Thema. Ja, ich kenne einige der David Lynch-Filme, die bekanntesten würde ich wohl mal meinen, und sie bleiben viele auch für mich unvergessen. Sofort fällt mir natürlich Blue Velvet da ein. Mhm. Viele haben mich begeistert. Ich war großer Twin Peaks-Fan, massiv von der ersten Staffel. Einige haben mich aber auch sehr verwirrt. Ich habe vor kurzem mir nochmal Wild at Heart angetan, in Vorbereitung auf diese. Und die Verwirrung bleibt, muss ich gestehen. Mhm. 1990 das erste Mal geguckt, 2025 das zweite Mal geguckt und es bleibt immer noch großes Rätsel. Aber vielleicht kommen wir jetzt im Verlauf dieser Episode auf eine Lösung dafür. Ich bin mal gespannt.
Mhm. Ich denke schon, und vielleicht kann man ja für die Zuhörer, die vielleicht mit David Lynch jetzt nicht so ganz vertraut sind, da noch ein paar Fakten anbringen über den Herrn Lynch, der geboren wurde im Jahr 1946 und gestorben ist dieses Jahr am 16. Januar. Und er war also als Filmregisseur bekannt und berühmt, war aber auch viel mehr, nämlich auch Filmproduzent, Drehbuchautor, Schauspieler, Maler, Lithograf, Möbeldesigner und. Also ein sehr, sehr kreativer Geist. Geboren in den USA, in eher kleinbürgerlichen oder sagen wir mal Mittelklasse-Verhältnissen, eher bürgerlich spießig, so mit dem Vorgarten, wo dann der Rasen auf 10 mm gekürzt ist. Das war seine Herkunft. Da kommt er her, die amerikanische Kleinstadt, wie aus dem Bilderbuch. Und die hat ihn auch über all seine Werk immer wieder beschäftigt. Also vor allen Dingen die Abgründe, die sich auftun in diesen bürgerlichen Verhältnissen.
Ich habe gerade 1000 Bilder im Kopf, gerade das Intro von Blue Velvet. Ne? Kleingarten, Vorstadtidylle und dann fährt die Kamera irgendwie ganz tief nach unten und dann sieht man was unter der
Da sieht man Helle dann was, ne? Ja, genau. Und der Darsteller McLachlan, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, der ja auch dann noch später wieder auftaucht in anderen Werken von David Lynch, der findet da was.
Mhm, genau.
Und dann geht's los. Da kommen wir aber noch zu, Raoul, weil wir Blue Velvet natürlich besprechen werden. Ja, weiter zu Lynch. Er hat die Goldene Palme gewonnen in Cannes für den Film, den du gerade erwähnt hast, nämlich Wild at Heart. und hat sogar in Venedig einen goldenen Löwen für sein Lebenswerk bekommen und so weiter. Das sind halt so diese Daten. Wurde auch 4-mal für den Oscar nominiert und sein Film Mulholland Drive wurde von einer internationalen Kritikerriege 2016 bis zum bis dahin besten Film des 21. Jahrhunderts gewählt. Das muss man auch erstmal schaffen.
Genau, es gibt ja gerade zurzeit wieder viele Filmlisten. Das Jahrhundert ist 25 Jahre alt. Was sind die besten Filme der letzten 25 Jahre? Und da taucht Mulholland Drive regelmäßig unter den Top 10 Filmen auf. Also insofern auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss.
Würde ich auch sagen. Und alle, die das Werk von David Lynch noch nicht kennen, ich kann es nur empfehlen, sich das alles mal anzugucken. Wir werden ja drüber reden. Nochmal zu dem Herrn zurück. Als junger Mann ging er nach Europa, um zu studieren. Und zwar nach Salzburg. Da hat's ihn dann aber schnell wieder weggetrieben mit den Worten, das ist mir hier zu sauber. Und dann ging er mit seinem damals besten Freund nach Paris, um da weiter zu wirken. Da ist ihm dann aufgefallen, dass er muss zurück, er muss nach Amerika, er ist ein amerikanischer Mensch und er muss in Amerika leben. Und das gipfelt darin, dass er gesagt hat, mir wurde klar, dass ich Amerikaner war und in Amerika leben wollte, denn der nächste McDonald's ist 7000 Kilometer von hier entfernt und das halte ich nicht aus. Verheiratet war er übrigens mit der Schauspielerin Isabel Rossellini, die vielleicht auch einigen bekannt sein dürfte. 2020 erkrankte er an Lungenkrebs und starb, wie gesagt, im Januar 2025.
Also er hat wie ein Stot geraucht, ne?
Ja,
kann man so sagen.
Ja, ja,
permanent
ja. Durchgeraucht, eine nach der anderen.
Ja.
Genau. Mhm. Das zu dem Meister selbst. Kommen wir doch mal zu den Filmen, wo vor allen Dingen erwähnenswert ist sein erster Langfilm mit dem Titel Eraserhead. Das ist ein Film, den du, glaube ich, noch nicht gesehen hast, wie du mir im Vorgespräch verraten hast.
Das war meine erste Bekanntschaft mit David Lynch. Nein, die war Blue Velvet meine erste Bekanntschaft. Aber sehr schnell kommst du dann auf Eraserhead. Mhm. Und da ich ja ausgewiesener Horrorfilm-Fan bin,
ja,
erst recht. Also ein Must-See, aber ich habe ihn bis heute nicht gesehen, weil er auch sehr schwer zu bekommen ist. Also ich habe vor kurzem noch geguckt, man kann ihn jetzt irgendwo streamen, aber er war lange Zeit also überhaupt nicht zu bekommen in irgendwelchen Videotheken oder sonst so.
Ja, ich hab ihn damals gesehen, als er tatsächlich auf einem Filmfestival lief. Ich glaube, es war sogar in Berlin. Auf der Berlinale lief er in einem Beiprogramm und ja, ich habe den Film gesehen und muss sagen, danach war meine Filmwelt eine andere.
Oh. Mhm.
Sowas in der Art kannte ich nicht. Also es ist ein äußerst dystopischer Film, der in einer absolut trostlosen Gegend spielt. Nur Dunkelheit, flackernde Lichter, ständiges mechanisches Brummen von irgendwelchen laufenden Motoren. Das ist ein Sounddesign, das Lynch selbst gemacht hat. Er hat übrigens in diesem Film sehr, sehr viel selbst gemacht, denn dieser Film war furchtbar unterfinanziert und er hat dann wirklich über Kredite unter Freunden und der Familie das Geld zusammenbekommen, um diesen Film zu beenden. Hat auch 5 Jahre gedauert, bis der dann fertig war. Das ging bis dahin, dass sie sogar die filmischen Tricks, von denen der Film einiges zu bieten hat, alle selbst gemacht haben. Also das sieht man dem Film auch teilweise an, dass das self-made ist. Und das tut dem Ganzen aber überhaupt keinen Abbruch. Es ist einfach eine unglaublich deprimierende Geschichte, in der es um einen jungen Mann geht, der von den Eltern seiner Ex-Freundin zum Essen eingeladen wird und dann erfährt, dass seine Freundin schwanger ist und ein Kind zur Welt bringt. Dieses Kind ist fürchterlich missgebildet, sieht aus wie ein winziges Alien. Ganz furchtbar, ganz, ganz grässlich. Und seine Frau ist völlig überfordert und haut ab und dieser junge Mann muss in dieser dystopischen Welt, in der er da zu Hause ist, versuchen, dieses Kind groß zu ziehen, was ihm überhaupt nicht also was völlig misslingt und am Ende wird er es töten. Also
Halleluja.
Das ist kein Film für sonntags nachmittags mit der Familie, im Gegenteil. Und trotzdem unglaublich beeindruckend. Die Filmmusik dazu werden wir hier jetzt nicht erwähnen. Es sind eigentlich auch keine Musik in diesem Sinne. Es sind Soundcollagen, die David Lynch da zusammengebastelt hat. Aber für Leute, die sich interessieren für extrem schwarze, düstere Filme, größte Empfehlung.
Der Film ist auch in Schwarz-Weiß, ne?
Ja. Also an diesem Film ist nichts, aber auch gar nichts lustig oder erfreulich. Muss man mögen. Eraserhead gilt als Kultfilm für all die, die eben dystopische Monsterfilme mögen. Ja. Weitergemacht hat er dann, das war übrigens im Jahre 77, als er das gemacht hat. Und zwischendurch hat er dann aber auch einen Anruf bekommen von Mel Brooks, der bekannte Regisseur. Also man kennt
Komiker.
Der witzigerweise die Rechte an einem Drehbuch hat bei den Elefantenmenschen.
Ja, ja.
Und so heißt auch der Film, der dann 1980, also Mel Brooks ist an David Lynch rangetreten, hat gesagt, willst du den Elefantenmenschen verfilmen? Was er dann auch gemacht hat.
Schwieriges Thema, ne?
Auch ein schwieriges Thema, ja. Der Elefantenmensch, ein unglaublich deformierter junger Mann.
Den es wirklich gab, ne?
Den es wirklich gab, und zwar ein gewisser Joseph Merrick, das war dieser Mensch, der an dieser Krankheit litt. Und der hat dann auch das Drehbuch mit verfasst. Ich habe den Film gesehen und muss sagen, großartig, aber was ich noch viel besser finde, ist, dass es eine Theaterproduktion gegeben hat am Broadway, und da wird die Rolle des Merrick verkörpert durch David Bowie. Immerhin. Also David Bowie spielte in der Theaterproduktion den Elefantenmenschen.
Ich erinnere mich, und das muss er auch sehr gut gemacht haben, ne?
Absolut. Mhm. Also die Kritiken waren da sehr gut. Das war, jetzt habe ich das Datum nicht, wann Bowie das gespielt hat. Der Film, wie gesagt, ist von 1980. Die Musik in dem Film, weil wir wollen uns ja auch vor allen Dingen mit Filmmusik beschäftigen, ist von einem gewissen John Morris. Aber auch hier habe ich kein Beispiel mitgebracht. Und zwar aus dem Grunde, weil ich will einfach meine Lieblingsfilme besprechen. Und der Elefantenmensch gehört jetzt nicht dazu.
Also das heißt, der Eraserhead war schon ein Achtungserfolg, der offensichtlich Mel Brooks sogar erreicht hat. Ein Paradebeispiel für Hollywood-Popcorn-Kino eigentlich, ne? Der hat, glaube ich, auch eine Star-Wars-Parodie gemacht, ne? Der Mel Brooks, wie auch immer.
Ja, ja, ne? so ein Komiker.
Und
ne?
Elefantenmensch selber habe ich gesehen und der hat mich sehr gefasst, also sehr berührt. Und der Film ist ja, oder ist ein Meisterwerk, oder auch heute
absolut,
noch, ne? Aber auch in Schwarz-Weiß, ne?
Ich erinnere mich gar nicht so genau.
Ja, ja. Auch ein Hammerfilm, ja.
Ja.
Also damit war sein Name nach dem zweiten Film schon gesetzt.
Ja, ja. Und das führte dann dazu, dass man ihm auch die Regie angeboten hat für Dune, der Wüstenplanet von 1984. Ist übrigens neu verfilmt worden von Denis Villeneuve im Jahr 2021. Darüber gehen die Meinungen auseinander. Mhm. Ich habe ihn mir angeschaut, also nicht die Neuverfilmung, sondern das Original. Mich hat's nicht so abgeholt.
Ja,
also
ja.
Ich fand diese Thematik auf diesem Wüstenplaneten und so weiter mit diesen riesen Sandwürmern, mich hat das nicht so. Das geht so in den Bereich Fantasy und da bin ich dann meistens raus.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe ihn damals auch gesehen. Ich glaube, hat er nicht sogar Sting eine Gastrolle drin? Hat mich auch nicht berührt. Ja, und jetzt der Villeneuve, der übrigens der neue James-Bond-Regisseur ist.
Richtig.
Dune 1 und Dune 2, mega große Erfolge an den Kinokassen. Ich habe mir den ersten Teil angeschaut, das hat mir auch gereicht.
Ja.
Steige ich auch eher aus, berührt mich nicht so. War in dem Sinne, glaube ich, auch sein erster Flop, ne? Von David Lynch.
Flop würde ich nicht sagen, aber er wird, glaube ich, nicht erwähnt in der Reihe der großartigen Erfolge. Wie gesagt, mich hat er jetzt auch nicht so gepackt und über die Neuverfilmung von Villeneuve weiß ich auch nichts. Außer, dass mein bester Freund, der fand ihn großartig und mein Sohn fand ihn stinklangweilig. Also irgendwo dazwischen, weiß ich nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Jetzt kommen wir dann aber jetzt mal zu einem Film, von dem wir nur in größten Lobpreisungen reden können. Und das ist der auch von dir schon erwähnte Blue Velvet von 1986. Worum geht es in Blue Velvet? Du hast es schon angerissen. Es ist eine wunderschöne Vorstadtatmosphäre, in der wir uns da befinden. Wir sehen äußerst gepflegte Vorgärten, schöne Häuser. Es ist alles atmet Wohlwollen in diesem kleinen Ort. Und der Darsteller, Kyle MacLachlan heißt er, spielt einen Studenten, der in dieser kleinen Stadt nach Hause kommt und in einem dieser Vorgärten ein abgeschnittenes Ohr findet, also ein menschliches Ohr. Und das wundert ihn dann doch ein bisschen. Und er fängt an, der Sache auf den Grund zu gehen, und es zieht ihn rein in eine düstere Unterwelt voller Gewalt, Perversion, sadomasochistische Praktiken und so weiter und so weiter. Dieser Ort, das erfahren wir dann, wird tyrannisiert von einem Psychopathen namens Frank Booth, übrigens großartig gespielt von Dennis Hopper. Und die Nachtclub-Sängerin Dorothy Wellens, gespielt von Isabella Rossellini, seiner späteren Ehefrau von David Lynch, übrigens die Tochter von Ingrid Bergman, um das auch nochmal zu erwähnen. Also dieser Film ist atmosphärisch so beeindruckend, dass mir da fast die Worte fehlen. Ich habe den damals gesehen, auch im Kino. Ich war allein im Kino, was ich öfters gerne mal mache, und ich kam raus und musste erstmal sofort jemanden anrufen und mit ihm reden, weil mich dieser Film so derartig beeindruckt hat. Der psychopathische Booth von Dennis Hopper gespielt, der nimmt einen mit. Das ist der Ausbund von Boshaftigkeit und Gemeinheit, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Und die Nachtclub-Sängerin wird von ihm aufs Heftigste ausgenutzt und unterdrückt. Und unser junger Held versucht eben, diese Frau aus den Fängen dieses Sadisten zu befreien. Wie gesagt, es ist ein unglaublich beeindruckender Film, und ich kann ihn mir heute noch anschauen und bin jedes Mal wieder aufs Neue beeindruckt. In diesem Film gibt es dann auch zum ersten Mal die Zusammenarbeit von David Lynch mit seinem Komponisten Angelo Badalamenti, ein italo-amerikanischer Komponist, Filmkomponist, mit dem er dann ab dann regelmäßig weiter zusammenarbeiten wird. Und da gibt es wirklich unglaublich viele Beispiele, wie intensiv Badalamenti auch in diese Filme eintaucht und seine Musik komponiert. Und David Lynch hat einmal gesagt, das ist zwischen uns, es ist ein blindes Verständnis. Ich setze mich neben ihn, wenn er am Klavier sitzt, erzähle ihm meine Ideen, und er fängt an zu spielen, und er trifft diese Atmosphäre, die ich haben möchte, trifft er ganz genau. Und wir kommen aber noch zu der Musik von Badalamenti. Ausgesucht habe ich, und jetzt kommen wir dann endlich auch mal zur Musik, habe ich einen Titel, und zwar von Bobby Vinton. Bobby Vinton ist ein US-amerikanischer Sänger und Gelegenheitsschauspieler. Sein Spitzname The Polish Prince, warum auch immer er so hieß. Der hatte in den 60er, 70er Jahren als Interpret von Liebesliedern großen Erfolg. Und in dem Film wird der Song performt von Dean Stockwell. Das ist ein Schauspieler. Der singt halt für den Bösewicht Booth, singt er dieses Lied, und dieser abgrundtief gemeine Mensch wird komplett sentimental und fängt an zu weinen. Also das sind Szenen, die muss man gesehen haben. Und ich würde jetzt auch sagen, jetzt spielen wir mal einen Song, und zwar genau den Song Blue Velvet, der in dem Film von Isabel Rossellini auch gesungen wird. Also bitte jetzt von Bobby Vinton, Blue Velvet.
Velvet. She wore blue velvet. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May her tender sighs. Love was all.
Klassische 50er Jahre, schmusig, aber wer den Film gesehen hat, für den ändert sich dieser Song und die Bedeutung des Songs ganz, weil dahinter steckt das nackte, pure Grauen.
So ist es.
Hinter diesem Song.
So ist es.
Ich habe den Song seitdem nie mehr anders gehört als nie mehr anders gefühlt, als so wie er in diesem Film eingesetzt wird.
Ganz genau.
Könnte für mich auch ein Horrorfilm sein, Horrorfilmmusik.
Das hat ja auch viel von, das hat ja Horrorelemente, was Lynch in diesem Film Blue Velvet da bringt. Also dieser Spagat zwischen dieser heilen Welt und dem Abgrund, das ist einfach großartig und gekonnt umgesetzt. Der Song an sich von Bobby Vinton ist zwar ein Hit für Bobby Vinton gewesen, war aber eigentlich eine Coverversion, denn das Original stammt von Tony Bennett und Percy Faith. Mit seinem Orchester. Das nur am Rande. Ja, das war Blue Velvet, lieber Raoul. Und jetzt gehen wir weiter.
Ja, gerne, gerne. Man merkt hier schon etwas, was in den kommenden Filmen noch stärker zu spüren ist. Sein starkes Spielen mit der Parodie oder mit, also man als Zuschauer sitzt du da und denkst, meint er das ernst?
Ja. Ja, ja.
Ist das jetzt ernst gemeint? Ja. Nimmt er mich auf den Arm?
Ja.
Was soll das jetzt? Das treibt er in den kommenden Jahren noch richtig auf die Spitze.
Ja, ja. Also er ist auch ein großer Freund des Kitsches und teilweise wirken Szenen in seinen Filmen wie aus einer Soap Opera genommen und er schafft es halt immer wieder diesen Widerspruch abzubilden zwischen Kitsch und Süßlichkeit und eben, wie gesagt, diesem abgrundtief Bösen, was sich, wie gesagt, durch fast alle seine Filme zieht. Fast, sage ich, weil es gibt auch noch einen anderen, aber da kommen wir dann noch zu. Jetzt gehen wir weiter und zwar zu dem von dir schon erwähnten Wild at Heart. Ein Film von 1990, für den er ja die Goldene Palme bekommen hat. Da ist es auch wieder so, dass die Musik von Angelo Badalamenti sehr, sehr trägt. Aber es gibt ganz viele Songs, die einfach eingebaut wurden von David Lynch. Und da müssen wir dann eben auch erwähnen, dass er einfach ein unglaublich gutes Händchen hat, um Musik einzusetzen, die dann absolut passend auf die gerade zu sehende Szene ist. Und in diesem Film Wild at Heart hören wir unter anderem Glenn Miller, Elvis Presley, Chris Isaak, Gene Vincent, Willie Dixon und sogar die Band Them aus den 60er Jahren. Worum geht es? Es geht kurz gesagt um ein junges Liebespaar, Lula und Sailor, die auf der Flucht sind. Sailor ist ein entlassener Häftling und Lula ist ein extrovertiertes junges Mädchen, ziemlich schrill, und die beiden machen sich also im Prinzip, das ist ein Roadmovie, sie begeben sich auf die Reise, um irgendwo ein besseres Leben zu finden. So geht das los, werden aber die ganze Zeit verfolgt von einem gewissen Unhold, der im Auftrag von Lulas Mutter hinter den beiden her ist. Lulas Mutter will, dass Sailor sterben soll. Denn er weiß etwas über Lulas Mutter, was sonst niemand wissen soll, und schickt ihm dann einen gewissen Johnny Farragut, einen Detektiven, hinterher, gespielt von dem großartigen Harry Dean Stanton. Und noch zu erwähnen ist, Sailor selber ist Nicolas Cage. Seine Freundin Lula Pace wird gespielt von der großartigen Laura Dern. Es gibt noch einen ziemlich üblen Unhold, einen sogenannten Bobby Peru, Der wird gespielt von William Dafoe, also wirklich extrem gute Besetzung auf den ganzen Top-Rollen in diesem Film. Und auch da gibt es wiederum eine Szene, die unterstreichen soll, dass die beiden, wie gesagt, so rock'n'rollig unterwegs sind und versuchen, auf ihre Art glücklich zu werden. Und dieser Part wurde unterstrichen mit einem Song von einem gewissen Gene Vincent, der ja auch bekannt sein dürfte als Pionier des Rockabilly. Und wir hören jetzt gleich seinen Überhit von 1956. Gene Vincent hatte eigentlich nicht vor, Sänger oder Musiker zu werden, sondern war im Militär, hatte da aber einen schweren Unfall und hatte seitdem ein steifes Bein und konnte diese Militärkarriere nicht weiter betreiben, was ja auch besser so ist, denn er hat ja großartige Songs danach gemacht. Und weil er dieses steife Bein hatte, hatte er immer so eine merkwürdige Haltung. Wenn er sang, stand er am Mikrofon mit diesem weit abgespreizten steifen Bein. Das war im Prinzip sein Markenzeichen dann auch, was übrigens von einem gewissen Herrn Bowie imitiert wurde in der Ziggy Stardust-Phase. Da hat er das gerne gemacht, hat auch mit diesem abgespreizten steifen Bein seine Songs gesungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören von Gene Vincent den Song, der in Wild Heart vorkommt, und das ist Bebop Alula von 1956. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. That's why. Yeah.
Ich kenne die Version, glaube ich, von Elvis Presley, ne? Die ist ähnlich bekannt, sage ich mal. Und was man hier, was ich jetzt zum ersten Mal deutlich wahrgenommen habe, wie viel Hall der auf der Stimme hat. Mhm. Statt mit Hall gearbeitet, was natürlich nochmal eine ganz eigene Charakteristik erzeugt. Ja, und der Film, also bei den ersten Filmen gehe ich alle mit, und Wild at Heart war der erste Film, wo ich dachte, und so ist es mir tatsächlich jetzt vor kurzem nochmal gegangen. Erstens mal, und das mache ich jetzt hier mit öffentlich, ich kann mit Laura Dern gar nichts anfangen. Mhm. Die spricht mich als Mann nicht an. Also sie, ich finde sie nicht reizvoll, attraktiv. Diese sexy Rolle, die sie in diesem Film spielt, sie spielt ja auch eine Rolle in Blue Velvet, ne? Das kleine unschuldige Mädchen vom Land, das passt super. Und 4 Jahre später ist sie ein Sexsymbol, die verrucht es irgendwie, hat mich das nicht überzeugt. Mhm. Dann, ich habe den Film im Original mit Untertiteln gesehen, die beide reden da so ein Südstaaten-Slang, und Nicolas Cage kommt drüber wie ein junger Elvis, das ist wohl ganz bewusst. Das wirkt von Anfang an sehr parodistisch, also auf mich.
Ganz genau.
Und dann der William Dafoe, der ja in der zweiten Hälfte dann als super Überbösewicht kommt, der dann bei einer Banküberfall so eine Strumpfhose, und dann sieht man seine Szene, also es ist eigentlich...
Der sich dann auch aus Versehen den Kopf wegschießt, ja, ne? Das muss man ja dann auch nochmal erwähnen.
Also ich hatte mit diesem Film große Probleme, und dann landen sie, glaube ich, auch in der Mitte des Films in irgendeinem Nachtclub, wo eine Heavy-Metal-Band spielt, ne? Und dann tanzen die beiden dazu. Also er ist im höchstem Maße skurril.
Das Ganze ist eine totale Rock'n'Roll-Parodie, gemischt mit Elementen aus Bonnie and Clyde und so weiter. Ich glaube, das war auch der Plan. Also ich glaube, das ist ja auch Bonbon-Kino, wenn du so willst. Und eben aber auf eine sehr, sehr drastische Art. Und ich glaube, Laura Dern hat das auch ganz bewusst so gespielt. Ja. Ne? Also wie gesagt, also es hat ja in den Filmen von David Lynch auch Anteile von Soap Opera, und für mich ist das eine Rock'n'Roll Soap Opera, aber gespickt mit toller Musik. Und naja, also ragt jetzt aus dem Gesamtwerk von David Lynch schon heraus, weil das hat er in der Form dann auch nie wieder gemacht. Aber die Goldene Palme von Cannes spricht ja auch eine eigene Sprache.
Man muss sich den Film mal angucken. Dann kann man sich nur, man kann sich den nur ein Urteil bilden, wenn man sich diesen Film anguckt, weil man absolut nicht vorstellen kann, was der da macht und was er damit bezwecken will. Das muss man sich anschauen.
Ja, aber das zieht sich ja durch das Gesamtwerk von Lynch. Er wurde ja auch schon oft dann darauf angesprochen, was das alles eigentlich zu bedeuten hat. Und irgendwann hat ihn eine Kritikerin mal gefragt, Mr. Lynch, warum kann man Ihre Filme so schlecht verstehen? Und dann hat er gesagt, wer sagt denn auch, dass man die verstehen soll? Also damit hat er auch immer kokettiert. Ne? Also das ist jetzt bei Wild at Heart noch relativ harmlos, weil dieser Film bewegt sich tatsächlich noch auf so einer, sage ich mal, realistischen Ebene. Also junges Rock'n'Roll-Pärchen versucht das Glück zu finden und kommt in absurde Situationen, aber das bewegt sich noch auf dem Teppich der Realität. Das wird jetzt bei unserem nächsten Beispiel nicht mehr so sein. Und Lynch gibt einfach Rätsel auf in seinen Filmen, die zwischen Realität und Traum changieren. Und jeder ist aufgefordert, sich seine eigene Meinung zu bilden über den Film, was er da gerade gesehen hat. Und das wird ab jetzt wesentlich stärker noch zum Vorschein kommen. Denn wir kommen, Achtung, zu dem Meisterwerk, zu dem eigentlich zweiteiligen Meisterwerk, denn es geht um eine Fernsehserie und es geht um einen Spielfilm, beide mit dem gleichen Titel, nämlich, oder beziehungsweise mit der gleichen Ursprungsausgangslage, nämlich ein kleiner Ort im amerikanischen Bundesstaat Washington namens Twin Peaks. Und da gab's 1990 die Fernsehserie dazu. Wer sie nicht kennt, der tut mir leid, weil ich finde, dass das eine absolut herausragend großartige Serie ist. Sicherlich eine meiner Lieblingsserien, definitiv. Twin Peaks von 1990. Also es geht wieder mal um ein verschlafenes Nest irgendwo in den Wäldern in Washington, wie ich schon gesagt habe, und da passiert ein Mord. Eine junge Frau wird ermordet, aufgefunden am Ufer eines Sees, in Plastikfolie eingepackt, äußerlich fast unversehrt, aber tot. Und dieser Tod schockt die ganze Gemeinde. Es handelt sich da um eine Kleinstadt, weiß ich nicht, 30.000 Einwohner oder sowas in der Richtung. Die örtliche Polizei bittet das FBI, den Fall zu übernehmen, und dann kommt, wer kommt? Unser Freund Kyle MacLachlan, der Schauspieler, der auch in Blue Velvet schon den jungen Mann gespielt hat, der taucht jetzt wieder auf. Und zwar
Dune war er auch zu sehen, ne?
In Dune war er auch zu sehen. Und der taucht jetzt auf als FBI-Agent Dale Cooper. Und das ist schon, ja, das wird ja schon in Fankreisen kultisch verehrt, dieser Dale Cooper. Eine wunderbare Rolle dargestellt von MacLachlan, ein sehr smarter, sehr freundlicher und trotzdem sehr intensiv ermittelnder Beamter des FBI, der halt in diese Welt der Rednecks eindringt und vor allen Dingen den Kaffee und den Kirschkuchen dieser Gemeinde über alles schätzt. Worum geht es im Großen und Ganzen? Die Mordermittlungen im Fall Laura Palmer führen auch wieder mal in die Abgründe der bürgerlichen heilen Welt. Und da gibt es wirklich großartige Szenen. Aber jetzt beginnt eben David Lynch damit, Traumwelten und Realität zu vermischen. Denn der Agent Dale Cooper wird durch seine Träume geleitet. Er träumt Dinge, die ihn dann wiederum in seiner Ermittlungsarbeit voranbringen oder auch beeinflussen oder auch eben behindern, und trifft innerhalb dieser Serie auf extrem schräge Figuren, wie zum Beispiel die Lock Lady, eine ältere Dame, die mit einem Holzscheit durch die Gegend läuft und immer sagt, dass der Holzscheit, er sagt ihr alles, was relevant ist. Und irgendwann sagt sie auch zu Dale Cooper, wenn Sie eine Frage haben, dann fragen Sie doch meinen Holzscheit. Und das ist aber nur eine von skurrilen Figuren, die diese Serie bevölkern. Und ja, das ist im Großen, im Groben ist das die Geschichte von Twin Peaks. Zog sich über mehrere Folgen hin. Ich will auch für alle die es noch nicht gesehen haben und denen ich unbedingt rate, sich das anzuschauen. Und dazu kommt dann auch jetzt meine kleine, wie heißt es? Erwähnung der Woche? Nein, wie heißt es? Auffälligkeit der Woche. Bitteschön. Ja, und zwar geht es genau darum, nämlich die Serie Twin Peaks ist zu sehen aktuell, gerade jetzt, bei dem Streaming-Anbieter Mubi. Wer möchte, der kann, man muss ja nicht unbedingt ein Abo abschließen, man kann ja auch dieses Probe-Abo nehmen und dann kann man sich, wenn man dann nicht dabei bleiben will, auch direkt wieder abmelden. Aber jetzt gerade aktuell zu sehen ist Twin Peaks bei Mubi.
Inklusive der dritten Staffel, die 2017 gedreht worden ist.
Ich glaube, es sind die beiden ersten, ja. Okay. Mhm. Ja, das war nur mal ganz am Rande die Auffälligkeit der Woche.
Sehr schön. Ja, Twin Peaks war für mich damit hat alles angefangen. Die heute moderne Serienkultur, die wir seit 20 Jahren genießen, die hat in den frühen 90ern mit Twin Peaks angefangen. Ich habe vorher nie Serien geguckt. Ja. Das war für mich immer alles Tralala und Straße von San Francisco und 45 Minuten, danach ist alles vorbei. Mhm. Und Twin Peaks hat eine ganz andere Welt eröffnet. Mhm. Er hat im Laufe, das sind ja zwei Staffeln, ne, so viele lose Enden allerdings liegen lassen, dass man die irgendwann gar nicht mehr zusammen bekommen hat. Dann dachte man, wenn das bei dem so ist, dann ist das der, war das dann doch nicht der Mörder oder hier. Und das hat zwar ein bisschen den Spaß dann auch kaputt gemacht. Ich glaube, es kommt auch noch hinzu, dass die Serie soll eigentlich länger sein, ne? Und die mussten dann aus irgendwelchen Gründen kein Geld mehr oder sonst was die zweite Staffel erheblich verkürzen, sodass David Lynch gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, die Story so zu erzählen, wie sie eigentlich erzählen wollte, ne?
Wird so gesagt, ja, ob das alles so stimmt, kann ich dir auch nicht sagen. Es gibt ja auch diese aktuell die von uns besprochene dritte Staffel, die ich aber auch selbst noch nicht gesehen habe, nur von anderen Fans gehört, das sei nicht mehr das, was es mal war. Es gibt aber noch was anderes, nämlich Twin Peaks, der Film. Mhm. Und zwar mit dem Titel Fire Walk With Me. Von 1992. Da hat nämlich David Lynch die Idee gehabt, wir erzählen die Geschichte der Laura, nicht Laura Dern, jetzt bin ich woanders, die Geschichte von der Laura Palmer, bevor sie umgebracht wurde, die letzten 7 Tage der Laura Palmer. Dieser Film wird sehr unterschiedlich besprochen, also von Begeisterung bis hin, das war jetzt Quatsch, das hätte er nicht machen müssen, gibt's da auch wieder alle Meinungen. Ich habe ihn selbst gesehen, ich mag ihn, ich finde ihn gut, aber vor allen Dingen, also insgesamt wurde der Film größtenteils negativ aufgenommen und war auch ein finanzieller Misserfolg, aber was die Kritiker begeistert hat, war der Soundtrack. Und hier kann Angelo Badalamenti mal richtig zeigen, was er kann. Und deshalb habe ich auch jetzt den Titelsong ausgesucht für unsere kleine Übersicht über die Musik von David Lynch. Und ich finde, also diese Melodie zieht mir heute noch die Schuhe aus. Das ist einfach, ja, das ist ikonisch für mich.
Ja.
Ja, das ist das Titelstück, das Thema von Twin Peaks, von Angelo Badalamenti, und das ist zum Niederknien schön. Bitteschön.
Gesagt.
Oder?
Immer am Anfang jeder Folge, du wirst direkt nach Washington in diesen Staat.
Es zieht dich direkt rein.
Also auch die
Bilder dazu. Ne? Du siehst diesen riesigen Wasserfall, den es da gibt, und du siehst Nahaufnahmen in Slow Motion von Sägemaschinen, die geschärft werden. Es ist großartig.
Ja,
das muss man gesehen haben.
Ja,
das ist cool. Gab es übrigens dann auch 1991 einen Grammy für die Musik im Bereich Pop in Instrumentaldarbietung für den Sound von Twin Peaks. Für Herrn Badalamenti, der übrigens dann einfach weitergemacht hat, für Lynch Musik zu machen. Nämlich auch in dem nächsten zu besprechenden Film, nämlich, und jetzt kommt ein, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfilm ist, bin ich ganz sicher, Lost Highway von 1996. Lost Highway, auch gespickt mit großartiger Musik, wie sowieso von Badalamenti, aber eben auch mit Sourcen von Lou Reed, Nine Inch Nails, David Bowie und Rammstein. Ja, worin geht es in Lost Highway? Es geht um einen Jazzmusiker, der mit seiner Frau in einem klinisch hübschen Anwesen lebt. Offensichtlich haben die beiden sich nicht mehr allzu viel zu sagen. Es ist eine gediegene, aber auch langweilige Atmosphäre. Sie ist hübsch anzusehen. Übrigens gespielt von der tatsächlich sehr hübschen Patricia Arquette. Und er spielt den, also Bill Pullman spielt den Musiker Fred Madison. Und irgendeines Tages finden sie auf den Stufen ihres Anwesens eine Videokassette, die da jemand abgelegt hat. Keiner weiß wieso. Sie legen diese Videokassette ein, noch richtig schön oldschool, VHS-Kassette, legen die in den Player, und was sehen sie? Sie sehen das Innenleben ihrer eigenen Wohnung. Jemand hat in ihrer Wohnung offensichtlich gefilmt, denn sie waren es nicht, und wo kommt dieses Material her? Und das geht jetzt so weiter, die finden immer wieder Aufnahmen von dem Innenleben ihrer Wohnung. Jemand geht offensichtlich mit der Kamera durchs Haus, und irgendwann sehen wir eine Szene, bei der Patricia Arquette, also die Frau, offensichtlich tot in ihrem eigenen Blut neben dem Bett liegt. Die ist aber noch ganz lebendig. Also wie geht das? Und es ist zu schwierig, das jetzt alles zu erzählen, aber...
Ich war schon so gespannt, wie du das erklären willst.
Ja, also der Film ist eigentlich grob in drei Teile aufgeteilt. Wir sehen am Anfang dieses Verhältnis zwischen diesem Pärchen, diese merkwürdige Videogeschichten. Dann geht der Musiker irgendwann auf eine Party, und um sich abzulenken, wie gesagt, mit der Frau, das läuft auch alles nicht mehr so richtig. Und da trifft er auf eine extrem mysteriöse Figur, der auch in dem Film der Mystery Man genannt wird. Ein ganz weiß geschminkter, fast wie ein Pantomime wirkender Mann, der äußerst unheimlich wirkt und der spricht halt unseren Freund an und sagt, übrigens, ich bin gerade bei dir zu Hause. Und dann guckt der den an und sagt, wieso bist du bei mir zu Hause? Du stehst doch hier vor mir. Nein, nein, ich bin bei dir zu Hause, ruf doch mal an. Und dann ruft der tatsächlich bei sich zu Hause an und am anderen Ende nimmt der Mann, der vor ihm steht, das Telefon ab und sagt, na, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Unser Musiker ist natürlich völlig entgeistert und diese Verwirrung nutzt auch der Mystery Man aus, um wieder zu verschwinden. Also der ist dann auf einmal auch wieder weg. Und irgendwann wird, ich verkürze jetzt wirklich stark, irgendwann wird unser Musiker verhaftet wegen des Mordes an seiner Ehefrau, landet hinter Gittern. Und als eines Morgens der Wachmann die Zelle kontrollieren will, ist da jemand anderes drin. Also es ist nicht mehr der, den man gestern Abend noch eingesperrt hat, sondern es ist jemand anderes in der Zelle. Und das ist der Automechaniker, wie heißt er noch? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Getty, der Mechaniker Getty sitzt anstelle des Musikers in dieser Zelle und weiß nicht, wieso er da sitzt. Und auch die Polizei weiß nicht, wieso er da sitzt und sie lassen ihn laufen. Und dieser Getty geht halt wieder zurück in seine Welt und in die Autowerkstatt. Und da kriegt er auf einmal Besuch von einer Gangsterbraut, einer Femme Fatale, die übrigens gespielt wird von Patricia Arquette. Also jetzt geht es los, dass die Rollen und die Schauspieler einfach wechseln innerhalb eines Films. Und das macht es wirklich nicht einfach, ja, diese Filme zu sehen. Ja, man muss sich wirklich darauf einlassen, auch gerne zwei- oder dreimal schauen, um all das zu verstehen, was uns David Lynch da an Merkwürdigkeiten und an Rätseln aufgibt. Mhm. Wie gesagt, es geht immer hin und her. Also die Figuren springen teilweise zwischen den Schauspielern hin und her. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es einfach ein fantastischer Film. Auch der Mystery Man taucht immer wieder auf. Und irgendwann hat Lynch mal anklingen lassen, dass es sich möglicherweise einfach um den Teufel handelt, der da immer wieder sein Unwesen treibt zwischen diesen Menschen. Und ja, auch da wieder atmosphärisch unglaublich dicht, Kameraarbeit, all das ist absolut sehenswert. Und da gibt es eine Szene, da fährt jemand durch die Nacht und du siehst eigentlich nur den kleinen Ausschnitt der Autoscheinwerfer, der die Nacht etwas erhellt, mehr siehst du nicht. Und es ist eine relativ flotte Fahrt und jedes Mal denkt man, oh, ich würde ja mit dieser Dunkelheit jetzt nicht so rasen, ne? Und das Ganze unterstrichen von der Musik von einer Band, über die wir gleich reden wollen, und zwar heißt diese Band Rammstein. Also David Lynch hat sich die deutsche Band Rammstein rausgesucht, um diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, zu untermalen. Und da hören wir dann auch jetzt gleich das eine der allerersten Aufnahmen von Rammstein und mit dem Titel eben Rammstein.
So, Raoul, jetzt du.
Das war auch der erste Titel, den ich von Rammstein damals gehört habe. Und ich dachte, was soll das denn? Ich habe den auf irgendeiner Kassette gehört, aber den Titel habe ich seitdem nicht mehr vergessen und den Namen der Band auch nicht. Und was man nicht vergessen darf, das war der internationale Durchbruch für Rammstein. Die kannte vorher keiner, auch in Deutschland nicht. Mhm. Und der David Lynch, ich glaube, das ist ihm von irgendjemandem zugesteckt worden, hat die groß gemacht. Mhm. Also sie, ich glaube, man kann sogar sagen, sie haben zum
Großteil durch diesen Film mit
ihre
Sicherheit,
Karriere, ja. Start ihrer Karriere, diesem Film zu verdanken. Und der kommt gewaltig rüber in dem Film. Also vergisst du nicht, wenn du das einmal, und die meisten Amerikaner haben wahrscheinlich zum ersten Mal deutsche Rockmusik gehört. Ne?
Unbedingt. Und ich frage mich auch, wieso kommt David Lynch auf Rammstein mit einem Song, der Rammstein heißt, der sich um dieses Flugunglück in der Stadt Rammstein handelt. Ein Mensch brennt, ein Kind stirbt. Das bezieht sich auf dieses Flugzeugunglück. Wie kommt Lynch darauf, diesen Song zu nehmen, um ihn auf diese Szene zu legen, wo ein Auto du siehst nur die Scheinwerfer durch die Nacht jagt? Das ist so atmosphärisch unglaublich großartig, aber wieso, weshalb, warum?
Ich nehme mal an, er wusste nicht, worum es geht, oder? Oder kann er, weil er mal in Salzburg war, vielleicht doch Deutsch? Vielleicht, man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wurde, glaube ich, auch von ihm niemals kommentiert, warum das jetzt da drin ist. Ich weiß es jedenfalls nicht. Ich weiß nur, dass dieser Song auf dieser nächtlichen Autofahrt, das zieht einen unglaublich rein. Das ist, wie gesagt, wieder atmosphärisch großartig. Mhm. Ja, lieber Raoul, Rammstein. Was sagst du dazu?
Kontroverses Thema, also grundsätzlich.
Ich möchte jetzt nicht mit dir über die Eskapaden von Herrn Lindemann reden.
Das ich auch nicht.
Lass uns das außen vor lassen. Reden wir über Rammstein und ihre Musik.
Ja, genau. Und ihre Musik, ihre Bedeutung, ihre Musik auch für die deutsche Rockmusik. Halte ich für ganz gewaltig. Das ist die spielen mit gewissen Symbolen, gewissen Inhalten. Kann man blöd finden, kann man cool finden. Unterm Strich, die Musik, die da rauskommt, ist gerade in der Frühzeit, in den 90ern, in den Nullerjahren gewaltig gewesen. Und es gibt ein paar Rammstein-Sachen, die mir super gut gefallen.
Ja.
Und andere Punkte muss man an anderer Stelle diskutieren.
Das ist richtig. Dieser Song Rammstein ist tatsächlich einer der allerersten von denen, die ja vorher, wie du schon selber gesagt hast, gar nicht bekannt waren. Die nannten sich vorher wohl mal. Also Lindemann, der Sänger, kommt von einer Punkband namens First Arsch. Und die anderen Musiker waren vorher als Band Feeling B bekannt. Feeling B, weiß nicht, wie man es sagt, eher Punk. Und die haben halt zusammengefunden in irgendeiner Dorfkneipe in dem damaligen Wohnort von Lindemann. Und haben da diesen Song komponiert.
In der ehemaligen DDR sind die rausgeworden.
Richtig, ne? Wir reden über die DDR. Was soll man sagen? Über 20 Millionen verkauft Tonträger. Laut Süddeutscher Zeitung gehören sie zu den größten Kulturexporten Deutschlands. Kann man sehen, wie man will.
Ja.
Ich kann mit der Musik auch was anfangen. In gewissen Momenten packt mich das. Sicherlich keine Musik für jeden Tag und für jede Stimmung, aber ich bin okay mit denen. Gut, Raoul, das war Lost Highway und wir machen ja unermüdlich weiter und kannst du noch?
Ja, ich kann noch, ja. Ich habe gerade überlegt, ich weiß jetzt, was als nächstes kommt und der Film, der als nächstes kommt, steht für mich, aus welchen Gründen auch immer, in Verbindung mit Lost Highway. Ich sehe die beiden immer so als Teil 1 und Teil 2.
Es gibt sogar Leute, die können den nicht auseinanderhalten und eben, sagen, welcher war denn das jetzt nochmal? Ja. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass er, und wir reden über Mulholland Drive von 2001, weil er dieses Spiel mit dem Wechsel der Charaktere einfach weitermacht. In Mulholland Drive, wie eben auch in Lost Highway, ist es einfach so, dass die Rollen und Schauspieler einfach wechseln. Unkommentiert spielen sie auf einmal jemand anderen. Und das ist in Mulholland Drive eben, wie gesagt, genauso wie in dem Vorgängerfilm. Und deshalb passiert es tatsächlich, dass manchmal die Leute sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, aus welchem Film das ist. Da ist das doch mit dem, wo die Frau dann auf einmal eine andere ist und so weiter. Genau das ist der Punkt. Und auch da gilt es wieder, entweder du verstehst David Lynch oder nicht. Und selbst wenn du ihn nicht verstehst, ist es immer noch ein tolles Seherlebnis und Hörerlebnis, diese Filme sich anzuschauen. Hier geht es bei Mulholland Drive einfach um die Geschichte einer jungen Frau, die eben auf diesem Mulholland Drive in L.A. einen Autounfall erlebt und daraufhin ihr Gedächtnis verliert. Sie ist aber die einzige Überlebende dieses Autounfalls und irrt jetzt durch die nächtliche Gegend und wird aufgenommen von einer jungen Frau namens Betty, übrigens großartig gespielt von Naomi Watts. Also ich stehe eh auf Naomi Watts und deshalb bin ich ja schon voreingenommen. Und diese Betty versucht jetzt diese, wir reden über diese Rita, gespielt von Laura Herring, auch großartig, versuchen diese beiden herauszufinden, was passiert ist und wo sie eigentlich herkommt, denn sie hat vergessen, wer sie ist. Und irgendwann gehen sie in einen Diner, um einen Imbiss zu sich zu nehmen und die Bedienung dieses Diners, eine junge Frau, hat ein Namensschild auf der Brust und zwar mit dem Namen Diane. Und dieser Name versetzt Rita wiederum in eine Angstsituation, weil Diane hat irgendwas zu bedeuten, aber was? Und so begeben sie sich auf die Suche danach. Kurz gefasst, irgendwann wechseln die Rollen. Rita ist nicht mehr Rita und Betty ist nicht mehr Betty, sondern auf einmal Diane. Und sie befinden sich irgendwann in einem ganz ominösen, wie soll ich sagen, Opernhaus, Operettenhaus, in dem eine extrem verstörende Aufführung stattfindet. Ich kann das nicht erklären. Man muss sich diese Filme anschauen und sich sein eigenes Bild bilden. Mulholland Drive gehört für mich zu den herausragenden Meisterwerken von David Lynch. Und auch hier wiederum die Musik, natürlich Badalamenti, aber es treten noch auf alte Stars wie Connie Stevens, Linda Scott und ein gewisser Milt Buckner und aber eben auch Sonny Williamson too. Ein Bluesmusiker der frühen Jahre, geboren 1912 in Mississippi. Und der hat auch einen Song beigesteuert zu dem Film Mulholland Drive. Und den würde ich jetzt gerne mit dir zusammen anhören. Und zwar Bring It On Home To Me von Williamson.
2.
I got my load. Conductor done hollered all aboard. Take my seat right way back and watch this train move down the track.
Ja, Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass wir eben noch bei Rammstein waren und jetzt sind wir bei Blues.
Dann kannst du mal sehen, was da für eine Bandbreite existiert in den Filmen von Lynch. Und auch hier wieder natürlich sehr atmosphärisch eingesetzt. Und wie ein alter Freund von mir immer gesagt hat, Blues geht immer.
Schön. Ja. Den Freund kannte ich noch nicht. Den Spruch auch noch nicht. Ich finde den Film auch sehr spannend, sehr verwirrend, sehr faszinierend. Ich habe den letztes Jahr nochmal gesehen. Und ich würde fast vorsichtig empfehlen, wenn man sich dem Thema David Lynch nähern will, dass man vielleicht sogar mit diesem Film
Findest du?
Ja, also auf keinen Fall mit Eraserhead. Und auch nicht mit dem
Elefantenmenschen. Den hast du ja gar nicht gesehen.
Ja, ich sag mal, das hat mir schon gereicht, was du da gesagt hast. Ich denke, Mulholland Drive ist ein guter Kompromiss, würde ich mal meinen. Mm-hmm. Gut, kann man ja sehen, wie man will. Das wäre meine erste. Blue Velvet ist auch schon sehr speziell. Ansonsten würde ich sagen Blue Velvet. Blue Velvet oder Mulholland Drive?
Ich würde tatsächlich sagen Blue Velvet, weil er sich tatsächlich noch auf dieser realistischen Ebene befindet. Also da handelt es sich ganz klar um eine Situation in einer Stadt, in der ein Unhold sein Wesen treibt, und wir verlassen, aber wir gehen nicht ins Übersinnliche.
Es gibt keinen doppelten Boden. Ja.
Überhaupt nicht.
Okay.
Und deshalb würde ich den auch empfehlen. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch. Ach so, ich wollte zu Herrn Williamson II wollte ich noch was sagen. Sein bürgerlicher Name war Alex Rice Miller. Und der spielte übrigens mit interessanten Leuten zusammen, denn der tourte in Europa zwischen 63 und 65, unter anderem mit Chris Barber, den Yardbirds, den Animals, Jimmy Page und Brian Auger. Also der hatte einiges zu bieten, und der Song an sich, Bring It On Home To Me, ist ein Cover. Und zwar original von Sam Cooke. Mhm. Es gibt eine weitere Coverversion auf dem zweiten Album von Led Zeppelin. Die haben das auch gemacht.
Ja, natürlich, klar. Mhm. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, weil ich kann von mir aus sagen, von nun an blind. Danach, nach diesem Film, kenne ich nichts mehr.
Das ist
von
auch,
David Lynch.
Das ist auch okay so. Es gibt tatsächlich einen späten Film. Augenblick, da muss ich meine Notizen rausholen. Und zwar von 2006 nach Mulholland Drive, der von 2001 war, gab es dann 2006 noch einen Film namens Inland Empire. Und da kann ich nichts zu sagen, denn ich habe ihn nicht gesehen. Was ich darüber weiß, ist, dass er selbst in Kreisen von Hardcore-David Lynch-Fans nicht gut angekommen ist. Er wird relativ schlecht besprochen. Ich habe ihn nicht gesehen. Den Trailer kann man sich anschauen in den üblichen Kanälen im Internet. Wiederum mit Laura Dern. Aber dazu gibt es eine interessante Geschichte. Und da weiß ich jetzt auch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Denn David Lynch hat sich im Anschluss an diesen Flop, muss man eigentlich sagen, hat er sich für ein paar Tage auf den Broadway gesetzt mit einer Kuh. Einer lebenden Kuh. Und hatte auf einem Schild, hatte er stehen, Oscar für Laura Dern. Was diese Aktion sollte, ist wahrscheinlich auch nur dann zu verstehen, wenn man David Lynch versteht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Oder ist, ja.
Wie gesagt, Inland Empire, ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht können ja andere Leute was dazu sagen. Wir hören auf mit Mulholland Drive, mit diesem Meisterwerk. Und trotzdem habe ich noch einen Titel in petto, lieber Raoul. Und zwar springen wir dann einfach nochmal zurück in den Film Blue Velvet. Für mich, wenn ich es denn entscheiden müsste, mein Liebster von David Lynch, Blue Velvet. Und da gibt es einfach einen Titel, der von so einer unglaublichen Großartigkeit ist, was Schnulze anbetrifft, den müssen wir uns noch anhören. Und damit würde ich dann auch sagen, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Was sagst du?
Ja, wunderbar. Dann machen wir das so.
Gut. Danke.
Ich habe viel über ihn gelernt. Ich werde mir ganz bestimmt demnächst Eraserhead mal anschauen.
Bitte doch. Aber mach das bitte allein.
Ja.
Nachts in einem abgedunkelten Raum. Das ist nichts für sonntagsnachmittags
ja,
mit der Familie.
Mhm. Also man kann nur sagen, David Lynch bleibt ein sehr spezieller Regisseur. Ich finde, Tarantino hat so ein bisschen teilweise Sachen von ihm übernommen, so
ja,
was Skurrilität
ja, ja, ja.
angeht und so.
Und das auch das Übernehmen von Popsongs in seine Filme.
Klar, ja, klar. Mhm. Bleibt ein spannender Mann. Ja. Mhm. Wir schließen mit dem letzten Song.
Wir schließen mit dem letzten Song und sagen aber jetzt schon mal, habt's euch gut da draußen und
Servus.
Bis zum nächsten Mal. Servus. Und was wir hören, ist natürlich In Dreams von Roy Orbison aus dem Film Blue Velvet.
A clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer.
Und Sonny Williamson. Sonny Williamson. Williamson. Und einem gewissen Sonny Williamson. Sie kriegt es nicht mehr hin.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.